Der BVB zeigt Moral, ganz nach dem Vorbild Sebastian Kehl. Dennoch leistet sich Adeyemi einen Ausrutscher. Beim Sieg in Mönchengladbach erweist der Offensivstar seiner Mannschaft mit einem Platzverweis einen Bärendienst und erntet daraufhin scharfe Kritik. Während ein BVB-Star, nämlich Marcel Sabitzer, auf ganzer Strecke überzeugt, deutet sich bei Marco Reus ein leiser Abschied an. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und an diesem Montag, an dem wir aufzeichnen, Manni Sedelbauer und ich gebe es ganz offen zu, verspüren wir beide, ich vermute mal, dass ich auch für den Kollegen Sedelbauer mitreden kann, ja doch schon eine leichte Müdigkeit dahingegen, also mir jedenfalls geht es so, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich etwas älter bin, eine englische Woche und eine richtig stressige englische Woche. Vor einer Woche, da standen wir einen Tag vor dem Abflug nach Madrid, da ging es mir auch nicht so gut, ich hatte so ein bisschen Magen-Darm, war gar nicht klar, ob ich überhaupt mitfliegen kann, dann hat es doch geklappt, am Mittwoch sind wir dann losgeflogen nach Madrid, beziehungsweise am Dienstag sind wir losgeflogen, am Mittwoch dann das Hinspiel im Wanda Metropolitano und solche Spiele, die bedeuten für Sportreporter wirklich viel, viel Arbeit. Ich will ja jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich habe die Nacht danach quasi durchgearbeitet. Am anderen Tag ging es wieder zurück. Dann spielte der BVB schon am Samstag wieder in Mönchengladbach und dann ist Fußballfreunde, die so ein bisschen über den schwarz-gelben Tellerrand hinausschauen, werden es mitbekommen haben. Ja, am Sonntag auch noch was passiert in Leverkusen und das bedeutete natürlich, dass Manni Sedelbauer und ich da auch im Einsatz sein sollten. Ja, und jetzt heute, wir zeichnen auf, wie gesagt, am Montag, sogenannter Matchday minus one, einen Tag vor dem Rückspiel im Viertelfinale gegen Atletico. Und da müssen wir beide natürlich auch wieder im Einsatz sein. Manni, kannst du noch?
Erstmal hallo lieber Olli, hallo an euch da draußen. Ich merke es tatsächlich schon auch, also das muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Ich musste auch gestern tatsächlich erstmal wieder auf den Kalender gucken, welchen Wochentag wir gerade haben, weil auch das mit den Spieltagen mittlerweile so ja durcheinander ist. Aber ich habe mich kurz vor der Aufnahme nochmal besinnt und ich weiß, dass heute Mittwoch ist. Nein, Quatsch, also ich weiß, ja, dass morgen das Champions-League-Spiel natürlich das Wichtige ansteht.
Und zwar am Dienstagmorgen noch, um das mal klarzustellen. Wir zeichnen auf, heute ist Montag, morgen ist Dienstag. Ne? Alles klar. Damit wir wissen, worüber wir reden.
Ja, unbedingt. Das ist in den Zeiten, in diesen Tagen schon sehr, sehr wichtig. Aber ja, mir geht's genauso wie dir, Olli. Dann natürlich hier mit Leverkusen. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir gestern noch ging, aber wir wollten natürlich auch so ein bisschen die Feierlichkeiten, die Fans nochmal begleiten, dann nochmal gucken. Klar. Vielleicht bekommen wir doch dann so während oder nach den Feierlichkeiten noch einen Spieler und so weiter. Und dann wird so ein Abend länger und länger und man vergisst auch so ein Stück weit die Zeit, ich finde, in diesen Tagen, weil man sich so von einem Event, von einem Highlight zum nächsten so ein bisschen hangelt und gar keine Zeit hat, das so richtig zu verarbeiten. Aber ich glaube, Olli, wir hören auf zu weinen und freuen uns lieber, dass wir so einen tollen Job haben, wo wir so viel unterwegs sind. Und in der Woche ist es ja auch relativ entspannt, wenn ich das mal ganz leise sage. Morgen in Dortmund und auch am Sonntag dann wieder in Dortmund.
Heimspiel gegen kurze Leverkusen, Wege. Genau. Das stimmt, in der Tat. Also das Reisen bedeutet dann schon auch ein klein wenig Stress, überhaupt keine Frage. Wobei das Reisen ist auch schön. Ich kann mich erinnern, kurz vor Anpfiff im Wanda Metropolitano zu Madrid. Ich bin auch mal austreten gegangen und ich bin tatsächlich auf der Herrentoilette angesprochen worden von einem Zuhörer der Dortmund-Woche und der nochmal gesagt hat, wie schön er unseren kleinen, aber feinen Podcast findet. Und das gefällt einem dann auch. Und das hat mir dann auch ein bisschen Mut gegeben für dieses Spiel in Madrid, wobei dieser Mut dann schon in der vierten Spielminute quasi nach diesem Bolzen von Kobel, wie er versucht hat, den Ball da durchzustecken, Betonung liegt auf versucht hat, durchzustecken auf Ian Maatsen, da hat mich der Mut fast schon wieder ein klein wenig verlassen. Die erste Halbzeit, wow. Da musste man erstmal schlucken, wenn man gesehen hat, wie viele Fehler dem BVB da passiert sind. Trotzdem, die Hoffnung ist durch dieses Hinspielergebnis am Leben geblieben. 1-2, das ist nicht so schlecht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann tatsächlich eine magische Nacht am Dienstagabend in Dortmund vor ausverkauftem Haus. Möglicherweise klappt dann ja tatsächlich der Halbfinaleinzug und ganz hinten raus in dieser Folge, da werden wir nochmal an einen Halbfinaleinzug erinnern, den der BVB mal geschafft hat. Und da war es nur etwas mehr als eine magische Nacht. Da war es schon fast ein kleines Wunder. Der eine oder andere wird sich erinnern. Aber zunächst, mein lieber Manni, wollen wir mal über die aktuelle Situation bei Borussia Dortmund sprechen. Und da muss man sagen, der BVB hat in Madrid ein ordentliches Ergebnis mit nach Hause genommen. Und dann ging es am Samstag zu Borussia Mönchengladbach. Und diese Spiele, die dann zwischen zwei so wichtige Champions-League-Spiele gerade in der K.O.-Phase eingebettet sind, die sind dann vom Kopf her ja nicht immer ganz so leicht zu führen. Der BVB musste das allerdings sehr, sehr ernst nehmen, diese Partie, denn er kämpft ja nach wie vor um die Champions-League-Qualifikation im Hinblick auf die kommende Saison. Und da wäre es fatal gewesen, wenn man sich dort eine Blöße gegeben hätte. Hat man aber nicht. Am Ende Hausaufgaben auch da erledigt. 2-1 Sieg. Allerdings, Manni, unter schwierigen Bedingungen, auf die man so gerne verzichtet hätte, ne?
Ja, absolut. Also erstmal muss man auch, glaube ich, der Mannschaft und dem Verein Kompliment machen, weil diese Situation ist wirklich nicht leicht. Jeder guckt auf die Champions League und bewertet dich gefühlt danach und dann steht eben der Alltag an gegen einen, gegen Mönchengladbach, die in dieser Saison ja nicht Glanzfußball spielen, also das ist ja schon sehr, sehr hart. Dann rotierst du sogar auch sehr, sehr viel, so wie Trainer Edin Terzic an der Wochenende, oder musst sogar so viel rotieren. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, die Hausaufgaben zu erledigen, einigermaßen das über die Zeit zu bringen. Und das haben sie gemacht, wenn auch sehr mühevoll und ich glaube auch mit sehr, sehr hohem Kraftaufwand, weil wir erinnern nochmal uns kurz zurück. Erst ist es Marcel Sabitzer, über den wir später gleich nochmal sprechen, der Borussia Dortmund ja mit einem Doppelschlag in Führung bringt. 2-0, einer der Treffer ist dann ein Elfmeter. Dann gibt es den Anschlusstreffer durch Wöber und dann kurz vor der Halbzeit, genauer gesagt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bekommt Adeyemi erst die gelbe Karte und dann kurz nach dem Seitenwechsel bekommt er nochmal für eine ganz, ganz dumme Aktion, ich glaube, so kann man das sagen, wenn du schon gelb vorbelastet bist, gegen Leiner. Zieht er nochmal am Trikot, heißt ihn zu Boden und dann ist es eben folgerichtig gelb-rot und dann spielst du als Borussia Dortmund 35 Minuten, eher 40 Minuten in Unterzahl und damit hat Karim Adeyemi seiner Mannschaft am Samstag echt einen Bärendienst erwiesen, kann man glaube ich nicht anders sagen, Olli.
Nee, das muss man sagen und das ist eigentlich auch noch nett ausgedrückt, denn zum einen gelb vorbelastet, da müssen normalerweise die Alarmglocken schrillen und er müsste ja auch sensibilisiert gewesen sein, weil Edin Terzic ja gerade darauf hingewiesen hat, dass man sich solche Dinger dann nicht erlauben sollte. Er hat das ja auch quasi schon unter Beweis gestellt durch andere Maßnahmen oder beziehungsweise durch eine andere Maßnahme, die er dort getroffen hat in Mönchengladbach. Er hatte ja bereits zur Pause Ian Madsen vom Feld genommen, hat für ihn Julian Riasson gebracht, eben weil Madsen gelb vorbelastet war. Ja, und dass ihm dann das passiert, noch dazu mit einem Halten. Also Schiedsrichter sind grundsätzlich angehalten, taktische Fouls mit gelb zu ahnden. Und bei diesem Halten, da sieht halt jeder Schiedsrichter, okay, das ist jetzt ein wirklich klares taktisches Foul und greift dann natürlich auch zu gelb. In dem Fall war es die zweite gelbe Karte und das ist dumm. Und für mich muss ich auch sagen, ich will da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber auch dann anschließend dieses Grinsen von Adeyemi. Mhm. Also wollen wir es mal wohlwollend als Übersprungshandlung jetzt titulieren, dass ihm die Situation vielleicht auch selbst peinlich gewesen ist. Ich hoffe zumindest für ihn, dass er gewusst hat, was für eine Dummheit er da angerichtet hat. Aber das geht eigentlich gar nicht. Jemand, über den es gerade in der laufenden Saison schon mehrfach Diskussionen gegeben hat, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen, wo es auch immer wieder mal Zweifel gegeben hat, ob er über die nötige Ernsthaftigkeit, über die nötige Professionalität verfügt, die man einfach braucht als Fußballprofi, noch dazu auf hohem Niveau, dann so etwas, wow, also da fehlen einem wirklich fast die Worte. Ja, in der Tat.
Ja. Total. Karim Adeyemi hat sich dann auch, das hat Edin Terzic auch direkt nach dem Spiel gesagt, auch bei der Mannschaft sofort entschuldigt. Edin Terzic meinte dann noch, er weiß, dass es nicht die beste Aktion des Tages war. Das hat er, oder beziehungsweise der BVB-Trainer hat sich da sogar noch relativ glimpflich, fand ich, ausgedrückt. Sehr viel deutlicher wurde angesprochen auf diese Aktion übrigens der Sportdirektor von Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, und ich würde sagen, wir hören zusammen mal rein.
Ja, also am Ende, man kann mit einer gelben Karte in der zweiten Halbzeit gehen, aber ihm darf das dann halt so nicht passieren, das weiß er selber. Wir haben auch drüber gesprochen. Und am Ende ist es natürlich dann für eine Mannschaft schwierig, wenn man in solchen eng getakteten Tagen dann 30 Minuten zu 10 spielt. Karim weiß darum und sollte ihm nicht mehr passieren.
Ja, deutliche Worte von Sebastian Kehl. Das, was der Sportdirektor da gesagt hat, das kann ich eigentlich inhaltlich nur voll unterstreichen. Trotzdem frage ich mich, wann endlich dieser Lernprozess, der schon mehrfach angemahnt worden ist bei Karim Adeyemi, jetzt nochmal nach diesem Vorfall, wann der denn tatsächlich und wirklich und nachhaltig einsetzen wird. Ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich bevor Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund gekommen ist. Ich war mal zu Gast in einer Doppelpass-Sendung und ein weiterer Gast war Manni Schwabel, der ehemalige Bayern-Profi, der Mister Unterhaching. Und wir haben dann tatsächlich auch über Karim Adeyemi gesprochen. Und weil er damals schon bei mehreren Vereinen auf dem Schirm war, ist er dann von Unterhaching zunächst nach Salzburg gegangen. Der Hintergrund war, dass man in Österreich auch ganz junge Talentierte eher schon einsetzen konnte, als es in der Fußball-Bundesliga der Fall gewesen ist zum damaligen Zeitpunkt. Später hat man diese Gesetzmäßigkeit, Stichwort Lex Mukoko, ja in Deutschland geändert. Aber damals ist er halt nach Salzburg gegangen. Und Manni Schwabel hat dann gesagt, ich glaube in der Werbepause oder beim anschließenden Essen zu mir, ja, der Junge ist richtig, richtig gut, aber der Junge ist eigentlich vom Kopf her noch nicht hundertprozentig so weit, dass man sagen kann, der wird auch in der Bundesliga immer die nötige Professionalität an den Tag legen. Das hat mir schon so ein bisschen zu denken gegeben. Und der Manni Schwabel ist da so ein bisschen ins Detail gegangen. Der hat mir gesagt, also nur mal ein Beispiel. Damals, als er in Unterhaching gespielt hat, da ging er ja noch zur Schule in München und Manni Schwabel hätte mehrfach in der Schule antanzen müssen, um mit dem Direktor zu sprechen, weil es irgendwelche Vorfälle gegeben hatte. Also so ein bisschen Kind scheint in Karim Adeyemi immer noch drin zu stecken. Man muss allerdings sagen, mittlerweile, es wäre allerhöchste Zeit, dass er da endlich mal ein Stück weit erwachsener würde. Denn andererseits, Manni, über seine Fähigkeiten, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Er kann ein ganz, ganz großer werden, wenn er es endlich auch hinkriegt, diese nötige Ernsthaftigkeit immer und ständig an den Tag zu legen.
Ja, absolut. Vor allem, er ist jetzt 22 Jahre alt. Das ist immer noch wahnsinnig jung, wenn ich mir überlege, als ich 22 war. Das ist einfach jung. Da bist du noch nicht vollständig erwachsen und trotzdem ist er schon lang genug dabei. Und es gibt immer noch jetzt auch teilweise schon Spieler, die noch viel jünger sind als er. Und denen kann man es vielleicht sogar mal verzeihen, wenn sie so eine dumme Aktion sich leisten. Aber er ist halt jetzt doch schon seit 4 Jahren auf Profiniveau unterwegs. Und da sollte und darf dir das einfach nicht mehr passieren. Über seine Fähigkeiten müssen wir uns, glaube ich, nicht streiten. Der ist einfach ein wahnsinnig guter Einzelspieler, der auch Spiele entscheiden kann. Hat er ja auch schon oft. Und er hat einfach diese Fähigkeit, wahnsinnig schnell mit dem Ball vorzupreschen. Sein Antritt ist Wahnsinn. Er kann auch im 1 gegen 1 immer mal wieder für Gefahr sorgen. Hat er zum Beispiel auch. Auch im Spiel gegen Mönchengladbach. Wir haben uns letzte Woche ja schon über diese vermeintlichen 50-50-Elfmeter-Entscheidungen haben wir da ja schon darüber diskutiert, die in letzter Zeit oder in den letzten Wochen oft gegen Adeyemi entschieden werden. Und diesmal hatten wir wieder so eine Aktion dabei und ich würde sagen, wir gucken da gemeinsam drauf in unserem Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Und eben genannter Karim Adeyemi kommt noch einen langen Ball gegen Omlin ins 1 gegen 1. Es sieht oder es sah für mich zumindest auf der Tribüne so aus, als wäre er am Ball gewesen und dann kommt der Keeper von Mönchengladbach eben zu spät mit den Händen und dann kommt es eben zum Zusammenprall und Florian Bartstübner, der Referee, zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter und da dachte ich im ersten Moment, ich weiß nicht, hast du es auch so gesehen, Olli, für mich war das eigentlich relativ klar im ersten Moment.
Ja, also als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, alles klar, Karim Adeyemi geht da im vollen Lauf durch, Omlin kommt ihm entgegen, ist ein Tick zu spät dran, bringt ihn zu Fall. Deshalb für mich vom Impuls her hätte ich gesagt, klarer Strafstoß für Borussia Dortmund und dann ist man natürlich durch die Wiederholung dann etwas schlauer gemacht worden. Dem Referee Bartstübner ging es auch so. Nach einem entsprechenden Hinweis aus Köln von dem VAR. Und da sieht man dann halt, ich glaube nicht unbedingt in jeder der Zeitlupen, die angeboten worden sind, brauchten auch mehrere Bilder, deshalb hat das Ganze auch so lange gedauert. Da sieht man dann halt tatsächlich in einer Zeitlupe, ich glaube, relativ eindeutig, dass Omlin tatsächlich, bevor es zu dem Kontakt kommt, noch mit, ich meine, mit der linken Hand am Ball gewesen ist, es ihm gelingt, den Ball sozusagen noch wegzuwischen. Dann der Kontakt, dann der Fall und infolgedessen ist es eigentlich auch korrekt, wenn die Entscheidung dann in dem Fall revidiert wird, sprich kein Strafstoß für Borussia Dortmund. Das Problem ist nur gewesen, dass tatsächlich eine gewisse Zeit ins Land gestrichen ist, bis das tatsächlich feststand und in der Zwischenzeit Marcel Sabitzer diesen Elfmeter schon verwandelt hatte. Und das sorgt dann natürlich immer für Verwirrung, das sorgt dann natürlich immer für entsprechende Diskussionen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das zunächst so mitbekommen habe, habe ich auch gedacht, Leute, das kann doch echt nicht sein, dass wenn diese Überprüfung noch läuft, in der Zwischenzeit man nicht darauf achtet, dem Sabitzer mal ein Signal zu geben, pass auf, wir prüfen noch, bitte noch nicht ausführen, diesen Strafstoß. Manni, ich muss allerdings sagen, das fand ich sehr aufschlussreich. Am Sonntag früh, du bist ja in Leverkusen schon gewesen und bist geschaltet worden in den Doppelpass.
Ja.
Am Sonntag früh hat man im Doppelpass dann tatsächlich mal diesen Funkverkehr zwischen dem VAR in Köln und Bartstübner, dem Schiedsrichter in Mönchengladbach, freigegeben. Und da hörte man eine logischerweise relativ hektische Konversation, wo man nochmal den Hinweis gegeben hat, also guck es dir nochmal an und Moment, es kommt noch eine weitere Einspielung. In einer weiteren Einspielung ist dann deutlich zu sehen, dass Omlin vorher vom Ball gewesen ist und dann hat Bartstübner selber darauf nochmal geantwortet und. Das ist eine unglaubliche Drucksituation für die Schiedsrichter. Also die stehen da richtig unter Strom und ja, in dem Augenblick hat Bartstübner offenbar derartig beschäftigt, mit dieser Konversation mit dem Kölner Keller hat Bartstübner dann offenbar vergessen, dem Sabitzer mal ein Zeichen zu geben, zu sagen, warte noch einen Moment, wir prüfen noch. Ne?
Das ist
unglücklich gelaufen.
Ja, genau, das ist ja eben das Kuriose. Ne? Der steht da, alles in ready, alles sieht von uns auch auf der Tribüne ja so aus, als würde es jetzt jeden Moment losgehen. Dann läuft Sabitzer an, trifft und dann wundert man sich, dass er rausgeht. Also das war einfach wahnsinnig kurios alles. Normalerweise bleiben dann die Schiedsrichter, wenn sie denn schon erfahren, okay, das wird überprüft, dann stellen sie sich an den Elfmeterpunkt, dann ist jedem klar, okay, genau, hier wird was gecheckt. Nur kam das eben so spät, da dachten wir schon alle, Marcel Sabitzer hat jetzt einen Dreierpack erzielt. Und ja, das war für uns auf der Tribüne dann im ersten Moment unbegreiflich und auch für den vermeintlichen Torschützen selbst, mit dem habe ich nach dem Spiel dann noch sprechen können und hier ist er.
Ich glaube, das gab es wirklich noch nicht, aber ich habe es jetzt schon bei ein paar Kollegen erklärt, dass irgendwo war ein Pfiff zu hören, war wahrscheinlich von der Tribüne. Gibt es ja immer mal wieder, dass irgendwie so ein Witziger da oben sitzt. Ich war fokussiert halt auf den Elfmeter und deshalb habe ich den einfach geschossen. Wurde versichert, dass es nicht der Schiedsrichter war, deshalb wir haben alle kurz geschmunzelt. Der Check war wohl richtig, nehme ich an, weil sonst brauchst du ja nicht rauslaufen. Deshalb alles entspannt.
Ja, Marcel Sabitzer sagt selber, also kuriose Situation erlebt man nicht alle Tage, aber wie gesagt, entscheidend für ihn war, dass er tatsächlich einen Pfiff gehört hatte und sonst hätte er wahrscheinlich diesen Strafstoß nicht ausgeführt, auch wenn, das muss man immer wieder dazu sagen, Bart Stübner eigentlich genau so stand in dem Augenblick, als Sabitzer ihn ausgeführt hat, ja, als wäre der Ball schon freigegeben.
Genau.
Etwas verwirrend, das sorgt natürlich dann für Unmut im Stadion, das sorgt natürlich anschließend wieder für Diskussionen, es wird wieder die große Sinnfrage gestellt, macht dieser VAR den Fußball tatsächlich irgendwo gerechter? Aber ich finde, da muss man schon mal ein bisschen runterkochen und da muss man einfach mal sagen, wenn man sich die Szene dann tatsächlich noch mal anschaut, ja, es war in dem Fall richtig, dass der VAR eingegriffen hat, denn es war kein Strafstoß. Nochmal, Omlin VAR am Ball, erst dann kommt es zu dem Kontakt mit Adeyemi. Nur, wie gesagt, diese Kuriosität, die dann dazu führte, dass der Ball quasi schon im Netz war, obwohl der Strafstoß ja zurückgenommen worden ist, das sorgt natürlich für anhaltende Diskussionen. Aber bleiben wir mal durchaus bei Marcel Sabitzer, denn der hat ja Duftmarken hinterlassen in diesem Spiel. Nicht nur aufgrund dieses sozusagen, wie soll man das jetzt nennen, unnötigen Elfmetertreffers, weil er halt nicht gezählt hat, sondern sein Spiel insgesamt und vor allen Dingen auch den Doppelpack, den er da geschnürt hat, der Österreicher. Ist ja auch so ein bisschen so ein Spieler gewesen, Manni, in der laufenden Saison, wo man häufiger schon mal gesagt hat, und ich glaube wir auch mal, eigentlich würden wir uns von ihm etwas mehr versprechen. Aber the trend is his friend. Also seine Formkurve, glaube ich, das kann man wirklich sagen, zeigt deutlich nach oben, oder?
Ja, absolut. Und deshalb würde ich sagen, Olli, bevor wir weiter über ihn sprechen und vielleicht auch schwärmen, blenden wir doch einfach mal unsere Kategorie ein. Hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Und natürlich völlig verdient hier nochmal der Nachtrag. Unser Spieler der Woche, Marcel Sabitzer. Und ja, wir haben uns ja auch schon vor ein paar Wochen, glaube ich, über ihn unterhalten und haben gesagt, Mensch, eigentlich wünschen sich doch die Dortmunder Fans genau diesen Sabitzer, der er auch in der Nationalmannschaft, in der österreichischen Nationalmannschaft ist, wo er einfach unangefochtener Stammspieler ist, da wirklich die Mannschaft führt, dirigiert und dann auch noch wahnsinnig torgefährlich ist. Und ich finde, die letzten Wochen hat er das schon ein bisschen andeuten können, dass er das eben auch beim BVB kann. Jetzt auch mal abgesehen von seinen zwei Toren hat er gegen Mönchengladbach ein wahnsinnig starkes Spiel gemacht. Er hat die meisten Torschüsse der Dortmunder abgegeben, hat eben seinen ersten Doppelpack für Dortmund erzielt und ja, auch vom Strafstoß ist er eiskalt, der 30-Jährige, so alt ist Marcel Sabitzer ja, hat alle 5 Elfmeter seiner bisherigen Karriere verwandeln können. Mhm. Also echt Hut ab und ich finde auch, er ist einfach jemand, der auch Spieler um ihn herum mitreißen kann. Und das schafft er in den letzten Spielen, finde ich zumindest, immer besser. Und ich glaube, weil er einfach jemand ist, der immer laufen kann. Also ich finde, der eine wahnsinnige Pferdelunge, ist der auch oder wird der auch enorm wichtig sein für das morgige Spiel gegen Atletico Madrid. Olli, wie hast du ihn denn in den letzten Wochen wahrgenommen oder jetzt auch besonders in den letzten 2-3 Spielen?
Also ich habe ihn wahrgenommen als jemand, der tatsächlich formtechnisch auf dem aufsteigenden Ast ist, das muss man sagen. Ich finde, dass er, wenn auch jetzt nicht immer über die vollen 90 Minuten, dass er aber immer längere Phasen pro Partie hatte, in denen er durch eine sehr große Präsenz auffällt, hat eine sehr gute Übersicht, was dem BVB gerade auch im Spielaufbau ist ja häufig schon mal auch die Achillesferse der Mannschaft gewesen in der laufenden Saison gut tut. Er hat mir in der zweiten Halbzeit in Madrid gut gefallen, das muss ich sagen. Da war er deutlich präsenter auch als in der ersten. Also da hat sich die Mannschaft natürlich insgesamt im zweiten Durchgang sehr gesteigert, aber bei ihm fand ich, war das besonders auffällig. Nehmen wir jetzt mal Julian Brandt aus, der ja dann eingewechselt worden ist, aber bei ihm, bei Sabitzer, fand ich, war das tatsächlich sehr, sehr auffällig, dass er auf einmal auch den Ball häufiger gefordert hat, dass er sich als Anspielstation angeboten hat und ich finde, er hat neben seine Abschlussstärke, die er ja in Mönchengladbach dann auch gezeigt hat, also toll gemacht, dieser weite Ball da von Schlotterbeck zunächst, lässt ihn einmal aufticken und dann nimmt er ihn sozusagen direkt und knallt ihn da ins lange Eck. Das zeigt seine Schusstechnik auch, die sicherlich auch sehr gut ist. Aber ich finde, er hat auch eine spezifische Fähigkeit, wenn er beispielsweise in diesen Umschaltmomenten, wenn er von hinten im Spielaufbau angespielt wird, er macht eine blitzschnelle Drehung, hat dann häufig den Raum vor sich und trifft dann sehr kluge Entscheidungen. Also entweder er geht noch ein klein wenig oder aber, das hat man auch häufiger gesehen jetzt in Mönchengladbach, spielt dann direkt den offenen Pass weiter, um den Angriff dann richtig gefährlich auf den Weg zu bringen. Solch ein Spieler beziehungsweise solch eine Fähigkeiten, das ist etwas, was der BVB dringend braucht, wenn man das Spiel insgesamt auch ein bisschen durchdachter, ein bisschen, ja, vielleicht unberechenbarer machen will. Und ich glaube, er ist tatsächlich, wenn er Bestform hat, mit einer der besten Achter in der Fußball-Bundesliga. Und deshalb,
große Worte.
Ja, also das hat er mehrfach immer mal wieder gezeigt. Wenn er da etwas mehr Konstanz reinbekommen sollte, weil er halt auch ein schlauer Spieler ist und auch gewisse physische Stärken hat, dann glaube ich, wird er noch sehr, sehr wertvoll für den BVB werden.
Ja, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen, vor allem weil, du hast es angesprochen, nach dieser ja doch sehr, sehr dürftigen ersten Halbzeit gegen Atletico Madrid er komplett ein komplett neues Gesicht gezeigt hat dann in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, es ist auch nicht so leicht, dich ja aus so einem Formtief aus diesen ersten 45 Minuten, dass du dich da selbst so rausziehst. Und er hat dann sogar noch darüber hinaus nicht nur sein eigenes Spiel verbessert, sondern eben auch das seiner Mitspieler. Und das kann man ihm da schon hoch anrechnen. Weißt du, was mir übrigens auch immer bei Marcel Sabitzer auffällt?
Nee, aber du verrätst es mir bestimmt jetzt.
Ich tue es. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Meiner Meinung nach übrigens der Spieler mit den dicksten Oberschenkeln und Waden beim BVB.
Ernsthaft?
Ja,
aber hast du noch nie bewusst drauf geachtet.
Olli, da musst du mal nächstes Mal unbedingt darauf achten. Das ist wirklich Wahnsinn. Der hat solche Baumstämme, von daher wundert mich das gar nicht, wenn der das öfter mal aus der Distanz draufhält. Ja.
Also ich erinnere dich nächstes Mal. Gerne. Seine Schusstechnik unterstreicht ja auch nochmal, dass er da tatsächlich auch nicht nur, dass er über einen recht präzisen Schuss verfügt, sondern dass er da auch richtig Wumms reinlegen kann. Ja. Also insofern, ja, könnte hinkommen, aber ich glaube dir sowieso.
Sehr gut, das ist schön, Olli. Wir müssen über noch eine Personale sprechen, über noch einen Offensivstar, der ja so eine ganz schwierige Phase hat. Wir haben letzte Woche schon mal kurz über ihn gesprochen. Jetzt war es am Wochenende so, dass Edin Terzic im Vergleich zum Atletico-Spiel 6-mal insgesamt gewechselt hat. Das hat auch dazu geführt, dass dann auf einmal Jamie Bynoe-Gittens mal wieder ran durfte von Anfang an. Auch an Sebastian Aller ja mal wieder von Anfang an spielen durfte. Allerdings, Marco Reus hat weiterhin keine Einsatzminuten bekommen, also keine einzige Minute. Und wenn man mal auf die letzten Spiele guckt in der Bundesliga, naja, von den letzten 6 hat er gerade mal 3 gespielt. eins nur von Anfang an gegen Frankfurt und sonst maximal für die letzten 15, 20 Minuten eingewechselt worden oder eben halt gar nicht. Gegen Atletico Madrid ja auch nur 6 Minuten. Wir kennen alle seine vertragliche Situation. Sein Vertrag läuft aus am Ende der Saison. Und für mich deutet sich da auch jetzt schon irgend sowas wie ein leiser Abschied hin, wenn du mich fragst. Wie siehst du es?
Ja, das kann man natürlich so sehen. Und ich meine ohnehin, wenn der Vertrag ausläuft und der Vertrag ja auch erst im letzten Sommer und dann auch nur bewusst um ein Jahr verlängert worden ist. Diese Tatsache, dass nur um ein Jahr verlängert worden ist, war wohl eher Wunsch des Vereins, denn des Spielers. Also nach meinen Informationen hat Marco Reus da durchaus darauf gehofft, nochmal 2 Jahre zu bekommen. War der Meinung, er hätte auch noch 2 starke Jahre im Tank. Es ist anders gekommen. Sein Vertrag, wie gesagt, läuft dann Ende Juni tatsächlich aus. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, da jetzt in Mönchengladbach gab es zwischenzeitlich dann auch mal so ein Bild, was von der Regie eingespielt worden ist. Und da sah man Marco Reus halt auf der Bank sitzen. Ist ja nicht eingewechselt worden in seinem ehemaligen Stadion. Gladbach ist ja sicherlich neben dem BVB auch sowas wie sein Herzensverein. Ja. Da hat er ja tatsächlich dann den Durchbruch geschafft. Dort ist er ja, bevor er dann zum BVB zurückkehrte, auch zu Deutschlands Fußballer des Jahres geworden. Ich glaube, das ist keine einfache Situation für ihn und das wird ihm wahrscheinlich auch jetzt da in Mönchengladbach, wer weiß, vielleicht sein letzter Auftritt am Borussia-Park bewusst geworden sein. Mhm. Das ist etwas, was einem Spieler ja durchaus zu knabbern gibt. Überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite, man muss mal deutlich sagen, er hat sein Alter mittlerweile erreicht. Wir haben auch oft genug an dieser Stelle darüber gesprochen, dass es für den BVB und die Weiterentwicklung der Mannschaft natürlich wichtig ist, dass da in der Mannschaft auch mal sowas wie eine neue Hierarchie Einzug hält. Und deshalb bin ich da bei dir. Es sieht nach Abschied aus und es wäre dann, auch wenn das sicherlich, sollte es so kommen, ein Abschied mit viel, viel Wehmut werden wird, auf beiden Seiten, beim Spieler ohnehin, aber ich denke auch beim Club, das ist keine so leichte Entscheidung, die dann ja letztendlich auch irgendwo der Sportdirektor treffen muss, Sebastian Kehl, der ja auch noch einige Jahre mit Marco Reus zusammengespielt hat. Ja. Der Unterschied zwischen Reus und Hummels, bei dem sich ja die gleiche Frage stellt eigentlich, ist natürlich, dass dann im Zweifelsfall ein Defensivspieler, der auch zunehmendes Alter vielleicht oder auch körperlichen Verschleiß eher noch mit Übersicht, Stellungsspiel kompensieren kann. Das funktioniert beim Offensivspieler natürlich nicht so gut. Reus hat immer auch von seiner Dynamik, von seiner Spritzigkeit, von seiner Schnelligkeit gelebt und ich denke, ich trete ihm nicht zu nahe. Diese Attribute haben natürlich gelitten bei ihm im Laufe der Jahre und das fand ich, hat man auch durchaus in einigen Spielen gesehen, wo er dann spät von der Bank gekommen ist. Er konnte dann doch nicht mehr so richtig, sagen wir mal, Einfluss auf das Spiel nehmen, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte.
Also ich glaube, Olli, wir sind uns einig, ne? Das ist eine reine Leistungsmaßnahme, dass er nicht gespielt hat, weil es gab ja schon auch so, gerade als es ja sehr eng wurde mit oder für Edin Terzic so um Weihnachten herum, gab es ja auch dieses Gerücht, als ihm danach gesagt wurde, er starte eine Revolte gegen Edin Terzic, er möchte ihn aus dem Verein haben, er möchte nicht mehr, dass er Trainer von Borussia Dortmund ist. Und da hat er ja bei uns auch im Interview dann eigentlich damit aufgeräumt und hat gesagt, das ist kompletter Schwachsinn, wir haben kein Problem und trotzdem finde ich, irgendwie habe ich so oder lässt mich dieses Gefühl nicht los, dass es da vielleicht auch so einfach nicht passt aktuell, auch vielleicht abseits des Sportlichen, auch wenn ich dir natürlich recht gebe, dass ich sage, ein Marco Reus in der derzeitigen Verfassung, echt viel besser wird es wahrscheinlich auch nicht mehr, kann dem Dortmunder Spiel vielleicht auch gar nicht mehr so viel weiterhelfen.
Ich glaube schon, dass das Entscheidende das Sportliche ist. Wir können ja trotzdem dann nochmal den Vergleich zu seinem, sagen wir mal, Altersgenossen Mats Hummels anstellen. Da ist es ja auch so gewesen, dass es da durchaus Kritik von Edin Terzic an Hummels gegeben hat. Ich kann mich noch an diesen Platzverweis kurz vor der Winterpause gegen Mainz erinnern, unnötiger Art und Weise. Dann saß Hummels die ersten Spiele nach Wiederbeginn der Bundesliga im Kalenderjahr 2024 draußen. Und da hat man auch schon gedacht, oh, der wird da wahrscheinlich gar keinen Weg mehr zurück in die Mannschaft finden. Jetzt spielt er wieder, ist, kann man sagen, auch sehr, sehr wichtig. Also da geht dann tatsächlich auch immer noch mal, selbst wenn es da, ich will nicht sagen, im Fall Hummels, Terzic, Streit oder Auseinandersetzung gegeben hat, aber selbst wenn es da auch mal Kritik seitens des Trainers gegeben hat, dann öffnet sich tatsächlich noch mal wieder so eine Tür.
Auf jeden Fall. Und ich habe Edin Terzic heute auf dieser Pressekonferenz vor dem Atletico-Spiel, wo ja auch Julian Brandt zugegen war, einfach mal darauf angesprochen, weil ich eben wissen wollte, okay, wie fühlt sich Marco Reus aktuell, wieso spielt er nicht, weil man eben das Gefühl hatte oder weil ich eben das Gefühl gewonnen hatte, dass er einfach so ein Stück weit außen vor ist. Und hier kommt Edin Terzic mit seiner Antwort.
Auf der Position, wo Marco sich am wohlsten fühlt, auf der 10, hatten wir Jule Brandt am Wochenende, der in Atletico nur 45 Minuten gespielt hatte und signalisiert hatte, dass er bereit ist, von Anfang an da zu sein und fit zu sein. Und die Dynamik des Spiels hatten dann andere Wechsel mitgebracht, als wir uns sie vor dem Spiel vorgestellt haben. Das war hart für Marco, das weiß ich. Das ist auch nicht leicht. Wir haben gestern nochmal miteinander gesprochen und wir wissen aber, in der Woche zuvor konnte Marco dann gute Akzente setzen im Spiel gegen Stuttgart, wo er eingewechselt wurde. Und genau das Gleiche erwarten wir von jedem Spieler, dass er die Entscheidung eines Trainers muss er nicht immer gut finden. Er muss sie nicht immer akzeptieren, er muss sie respektieren und er kann dann halt mit guten Leistungen zeigen, dass ich falsch lag. Und das hat Jule übrigens auch gemacht mit der Entscheidung in Madrid, ihn nicht von Beginn an auf dem Platz zu haben und hat das dann mit einer tollen Leistung in der zweiten Halbzeit bestätigt, dass ich da vielleicht nicht ganz richtig lag in meiner Entscheidung vor dem Spiel.
Ja, und das finde ich ist doch eine recht bemerkenswerte Aussage von Edin Terzic, denn ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, aber es kommt nicht so häufig vor, dass ein Trainer, wenn auch durch die Blume, so wie es in diesem Fall gewesen ist, auch mal ja einen eigenen Fehler eingesteht. Und für mich hat Edin Terzic genau das eben mit dieser Aussage getan. Ich kann mich noch erinnern, Manni, wir beide, wir haben ja in Madrid vor dem Hinspiel auch darüber geredet, als die Aufstellung dann vorlag. Das ist dann meistens so eine gute Stunde vor Beginn eines Champions-League-Spiels, dass Felix Metscher halt beginnt und Julian Brandt nur auf der Bank sitzen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Ich habe da gedacht, ich kann das schon irgendwo auch nachvollziehen. Zum einen, weil Julian Brandt halt zuletzt jetzt auch nicht so gut in Form war und zum anderen, weil gerade bei den Anforderungen, die da in Madrid auf die Mannschaft zu erwarten gewesen sind, natürlich Felix Metscher jemand ist, der vielleicht defensiv etwas stärker ist, der da auch so eine Portion größere körperliche Robustheit einbringen kann. Also im Grunde genommen, er hat ja auch ein sehr gutes Spiel gemacht, beispielsweise in der Champions League Gruppenphase auswärts bei Newcastle United, wo er ja dann auch das Tor erzählt hat. Im Grunde genommen, ich fand die Entscheidung auch richtig. Nur wie gesagt, im Nachhinein ist man dann häufig schlauer. Edin Terzic offenbar auch.
Ja, so ist es. Ich gebe dir schon recht. Also für mich hat das auch vor dem Spiel absolut Sinn gemacht, ne, dass du mit Felix und Metscher einen dritten gelernten Sechser neben Emre Can und Marcel Sabitzer auf den Platz schickst. Felix und Metscher ja auch mit 1,90 allein so schon körperlich robust. Von daher hat das für mich vor dem Spiel Sinn gemacht auf jeden Fall. Und ja, man wurde dann einfach eines Besseren belehrt, weil eben ein Julian Brandt auch Offensivqualitäten hat und der BVB dann dadurch auch gemerkt hat, Mensch, wenn wir eigentlich offensiv auch gut performen, dann entlastet uns das natürlich auch in der Defensive. Und das hat Julian Brandt sehr, sehr gut gemacht. Zumal Julian Brandt, und das schätze ich auch sehr an ihm oder gefällt mir auch sehr an ihm, jemand ist, der sich eigentlich für keinen Weg auch in der Defensive zu schade ist. Also das wird auch sehr, sehr wichtig sein. Ich glaube, Olli, ich habe dich richtig verstanden. Jule Brandt wird morgen gegen Atletico vermutlich dann auch den Platz einnehmen, ne?
Ja, nicht nur vermutlich, sondern ganz, ganz sicher. Also allein auch deshalb, weil Atletico Madrid einen riesen Respekt vor ihm haben wird, durch die tollen Aktionen, die er in der zweiten Halbzeit da im Metropolitano hat verbuchen können. Ja. Dieser großartige Freistoß beispielsweise, auch diese späte Kopfballgelegenheit noch. Nein, darüber, glaube ich, müssen wir nicht reden. Worüber wir vielleicht noch mal reden sollten, ist, was macht Edin Terzic denn im Angriffszentrum? Da hat es ja leider Gottes wieder mal eine Hiobsbotschaft in Sachen Sebastian Haller gegeben. Und das ist ja mal schade, dass er sich wieder verletzt hat, weil er war ja ein belebendes Element auch im Hinspiel. Da kamen ja viele Leute von der Bank, die dann diese Wende herbeigeführt haben. Unter anderem Julian Brandt, haben wir drüber geredet, aber eben auch Sebastian Haller, nicht nur aufgrund seines Treffers. Er hat auch eine ganz andere Strafraumpräsenz gehabt als Niklas Füllkrug in der ersten Hälfte, von dem man nicht viel gesehen hat. Da, man kann ihm zugute halten, so wie diese erste Halbzeit gelaufen ist aus Sicht von Borussia Dortmund. Das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel für Mittelstürmer. Trotzdem, ein paar Lebenszeichen mehr von ihm hätte man sich da schon gewünscht.
Ja, in der ersten Halbzeit hat er 6 Ballkontakte. Das ist natürlich viel zu wenig für einen Wandspieler, dessen Spielidee ja auch ist, sich immer vorne anspielen zu lassen, die Bälle zu verteilen. Und das ist natürlich viel, viel zu wenig. Also da ist er genauso wie die komplette Dortmunder Mannschaft komplett untergegangen. Hatte überhaupt gar keine Aktion. Ich glaube, im kompletten Spiel oder in seinen 60 Minuten hat er genau einen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum und das ist natürlich viel zu wenig. Da brauchen wir nicht länger drum herum reden. Für Sebastian Haller natürlich auch wahnsinnig bitter, um da nochmal kurz zurückzukommen, diesen Plan hat Edin Terzic auf der heutigen PK vor dem Spiel gegen Atletico Madrid ja auch aufgezeigt. Der sieht nämlich so aus, eine Woche würde er jetzt komplett pausieren müssen, dann wird man am Samstag erneut eine Diagnose stellen, gucken, okay, wie hat sich dieses so oft lidierte Sprunggelenk entwickelt, wie sieht das aktuell aus, und dann steht jetzt schon fest, dass er mindestens 2 bis 3 Wochen auf jeden Fall fehlen wird. Und wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, 15. April, letztes Bundesligaspiel ist am 18. Mai. Ja, Olli, bin ich dazu vorschnell, wenn ich sag, das ist eigentlich schon das Saisonaus für Haller.
Im Prinzip wird es so sein. Also selbst wenn es so ist, dass Sebastian Haller dann wieder einsatzfähig sein wird, er wird dann natürlich auch, gerade weil er ja, das ist ein unfassbares Pech, was er eigentlich in der ganzen Zeit hatte, seitdem er bei Borussia Dortmund ist, wird er dann auch wieder eine Zeit brauchen, um die Spritzigkeit zu erlangen, die man ja dummerweise in Madrid jetzt gesehen hat. Also er war jetzt gerade wieder richtig so weit nach der einmaligen Verletzung Afrika Cup, jetzt nochmal der Rückschlag. Also das wird ein Wettlauf gegen die Zeit und ich fürchte, dass Sebastian Haller diesen Wettlauf insofern verlieren wird, dass die Zeit nicht mehr ausreichen wird, um noch richtig in Schwung zu kommen in dieser Spielzeit. Schade, bitter für Haller in erster Linie, bitter auch für den BVB. Und die Frage ist dann, Manni, was macht Edin Terzic jetzt im Rückspiel, Viertelfinale gegen Atletico? Er hätte ja theoretisch noch die Möglichkeit, mit Youssoufa Moukoko zu spielen. Auch den haben wir ja am Samstag in Mönchengladbach gesehen. Nur das, was wir da gesehen haben, das stimmt nicht gerade hoffnungsfroh, oder?
Ja, nein, leider nicht. Es ist ja so ein bisschen dieses altbekannte Leitlied, möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Moukoko, der jetzt irgendwie auch schon gefühlt einige Jährchen dabei ist, aber nie so richtig den Durchbruch schafft. Dann hat er mal wieder eine gute Phase, aber die letzte ist jetzt auch schon wieder ganz schön lange her. Er hat Anfang Januar ja dann mal die Chance bekommen, 2 Spiele von Anfang an zu performen, auch als Niklas Füllkrug so einen kleinen Durchhänger hatte. Da durfte er dann neben ihm ran und ja, auch da hat er nicht mit Nachdruck auf sich aufmerksam machen können, genauso wenig wie jetzt, und deshalb kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass Moukoko gegen Atletico Madrid spielen, geschweige denn von Anfang an auflaufen würde. Also ich glaube, da wird Edin Terzic ja wieder auf Füllkrug vertrauen, und wie das so ist, ich halte das, glaube ich, auch für die richtige Entscheidung, auch wenn er im Hinspiel nicht geglänzt hat.
Ja, das ist leider so. Moussoufa Moukoko, so richtig hat das immer noch nicht geschafft, ich in der erwachsenen Welt des Fußballs zu behaupten. Das kann man natürlich theoretisch sagen, ja, wenn er vielleicht mal ein bisschen mehr Spielpraxis über einen längeren Zeitraum kriegen könnte, würde er auch an Sicherheit gewinnen. Aber dafür geht es einfach auch um zu viel für Borussia Dortmund und an speziell natürlich jetzt in diesem K.O.-Rückspiel gegen Atletico. Worauf, Manni, wird es sonst noch ankommen? Es wird sicherlich wieder ein ganz, ganz heißer Tanz werden. So ist es eigentlich immer, wenn man gegen Atletico spielt. So ist es eigentlich immer, wenn man gegen Diego Simeones Mannschaft spielt. Und wer weiß, vielleicht gibt es an der Seitenauslinie auch wieder ein kleines Tete-a-Tete. Ne?
Klar, Atletico Madrid hat Diego Simeone, den schwarzen Ritter, wie du ihn so schön nennst. Und ja, der BVB hat... Ja, ich weiß gar nicht, welche Farbe hat er an? Den grauen Ritter? Ich glaube, er hat ein graues Sakko getragen.
Ja, genau, den Ritter im Sakko.
Ja, ich spreche natürlich von Sebastian Kehl, der da im Hinspiel Diego Simeone an der Seitenlinie die Stirn geboten hat, als es um eine vermeintliche Foul-Situation ging um Emre Can. Da ist dann Sebastian Kehl mal kurzerhand aufgesprungen. Auch übrigens in einer Phase, in der der BVB gefühlt mausetot war von diesem fulminanten Spektakelfußball, den der Atletico Madrid mit ihren Fans im Rücken da hingelegt hat. Also wahnsinnig emotional, wahnsinnig stürmisch. Und ich fand persönlich, ab dem Zeitpunkt, als Sebastian Kehl sich dahingestellt hat, Diego Simeone an sich hat abprallen lassen, wurde das Spiel vom BVB auch besser. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber vielleicht ist ja so ein emotionaler Ruck dann durch die Mannschaft gegangen, so nach dem Motto, ey, Leute, ich kann hier Diego Simeone die Stirn bieten, dann könnt ihr das auf dem Spielfeld gefälligst auch. Wie siehst du es?
Ja, wer weiß. Also, ich glaube, man soll es jetzt auch nicht zu hoch hängen, was den direkten Einfluss auf das Spiel angeht, aber nur mal grundsätzlich gilt es festzuhalten. Es ist wichtig, gerade wenn man gegen Atletico spielt und gerade wenn man es mit Diego Simeone zu tun bekommt, tatsächlich auch mal ein Zeichen zu setzen. Denn Simeone ist jemand, der gerade, das hat man auch gesehen, im eigenen Stadion glaubt, nur er alleine dürfe da zu irgendwelchen Provokationen greifen. Er ist jemand, der mit diesen Psychomätzchen auch beispielsweise den Unparteiischen unter Druck setzt. Das gehört da zum Standardrepertoire bei ihm. Und da kann es nicht schaden, einfach dagegen zu halten und Signale auszusenden, zu sagen, ey, wir lassen uns hier nicht alles gefallen. Ich meine, Diego Simeone, ich schätze ihn ja wirklich. Er hat tolle Arbeit bei Atletico Madrid geleistet, überhaupt keine Frage. Die Mannschaft lebt auch diese kämpferische Mentalität, die er vorgibt in fast jedem Spiel. Aber er übertreibt es natürlich auch. Mir ist noch in Erinnerung, da war eine Szene kurz vor Schluss, als Atletico richtig unter Druck war und dann will er nochmal einen Doppelwechsel vollziehen, Simeone, auch nochmal, um ein bisschen den Spielfluss bei Borussia Dortmund rauszunehmen. Und dann steht Axel Witzel, den er auswechseln wollte, quasi schon 5 Meter vor der Seitenauslinie. Der vierte Offizielle hat diese elektronische Tafel schon hochgehalten mit der Rückennummer 20. Simeone sieht, oh, Witzel steht schon direkt vorne, dann wechsle ich doch zuerst mal einen anderen Spieler aus. Dann sucht er sich einen aus, der auf der anderen Seite des Spielfeldes stand und textet den vierten Offiziellen zu, der soll die Tafel nochmal umtexten. Dann war da noch so ein glatzköpfiger Betreuer von Atletico, der greift dem fast noch in die Tafel rein. Das Ganze hat gefühlt 3, 4, 5 Minuten gedauert und im Endeffekt wechselt er genau die beiden Spieler aus, die er eigentlich von Anfang an auswechseln wollte. Also so ist er, mit diesen Psychotricks arbeitet er und das ist psychologisch nicht verkehrt, wenn man dagegen ein Zeichen setzt. Deshalb, ich fand das gut, was Sebastian Kehl da gemacht hat und Denn es kommt gerade in diesen K.O.-Spielen, Viertelfinale, jetzt das wichtige Rückspiel in Dortmund, sicherlich auch in einem Hexenkessel, dass sich stimmungsmäßig das Dortmunder Stadion nicht verstecken muss hinter dem Wanda Metropolitano. Und da kommt es auf gute Nerven an. Und Nervenspielchen, die muss man dann auch mal mitspielen.
So ist es. Vor allem, wenn man dann ins Halbfinale der Champions League
einziehen
will. Das letzte Mal war es ja 2012, 2013. Emotionales Viertelfinale. Olli, ich glaube, da war was. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, da war doch was. Viertelfinale der Champions League, Rückspiel im Signal Iduna Park. Da war doch was. Zum Beispiel am 9. April 2013, die Älteren, und nicht nur die Älteren, ganz so lange ist es ja doch noch nicht her, 11 Jahre, werden sich erinnern, es geht gegen Malaga. Und dann wissen die allermeisten schon, worum es geht. Viertelfinale damals, Trainer von Borussia Dortmund war Jürgen Klopp. Hinspiel in Malaga endete 0:0. Dann stieg das Rückspiel. Es ging nicht gut los für den BVB. In der 25. Spielminute brachte Joaquin Malaga in Führung. Ausgleich Robert Lewandowski, 40. Spielminute. In der zweiten Halbzeit kein so eindeutiges Spiel. Der BVB spielbestimmt, aber Malaga auch immer mal wieder mit Kontern gefährlich. Und dann passiert es. In der 82. Spielminute ein Konter. Eliseo mit dem 2:1 für die Andalusier. Ja, und da drohte dem BVB das aus. Man muss wissen, damals galt ja noch diese sogenannte Auswärtstorregelung. Und da das Hinspiel 0:0 geendet hat, hätte selbst ein 2:2 Borussia Dortmund nicht mehr retten können. Der BVB versucht es also trotzdem noch, braucht 2 Tore. Eigentlich waren wir damals schon tot, hat Hans-Joachim Watzke mir später dann mal gesagt. Dann gab es einen langen Ball nach vorne und Subotic legt auf Marco Reus ab, 2:2. Auf einmal war das Stadion wieder da, auch wieder diese klassische Situation. Der eine oder andere Zuschauer war schon gegangen, hat nicht mehr dran gedacht. Auf einmal kocht die Bude noch einmal so richtig und dann gab es tatsächlich die Nachspielzeit. Der BVB bestürmt das Tor von Malaga und diese legendäre Spielsequenz, die wohl keiner, der dabei war, vergessen wird. Eine Flanke von Robert Lewandowski in den Strafraum. Julian Schieber kann den Ball nicht so richtig kontrollieren, legt zur Seite ab auf Marco Reus, der dann nochmal nach innen in die Mitte. Schieber ist noch kurz dran, ist in Bedrängnis, lenkt den Ball irgendwie zu Felipe Santana rüber. Der trifft zum 3:2 und das Stadion explodiert. Totale Ekstase, einer der absoluten Gänsehautmomente auch in der Europapokalgeschichte von Borussia Dortmund. Später als Wunder gegen Malaga in die Annalen eingegangen. Der BVB macht es tatsächlich in der 3. Minute der Nachspielzeit. 4 Minuten hatte der Unparteiische angezeigt und dann war tatsächlich Schluss. Dortmund war im Halbfinale. Jürgen Klopp tanzt völlig aufgelöst über das Spielfeld. Wildfremde Menschen liegen sich in den Armen. Ja, wer das nochmal genau sich vor Augen führen will, um sich vielleicht einzustimmen auf das Rückspiel gegen Atletico, gibt eine schöne Geschichte, immer noch zu finden auf der Homepage von Sport1 von Martin Hoffmann. Und da ist auch ganz interessant, ist so ein bisschen untergegangen, die Reaktionen von Malaga, die natürlich zu Tode betrübt waren. Die spanischen Spieler, der Trainer, vor allen Dingen aber auch Abdullah bin Nasser Al-Thuni, der Investor, der dort 2010 erst eingestiegen war, der sprach anschließend von einem schwarzen Tag für den Weltfußball. Denn das Tor von Santana war aus einer Abseitsstellung heraus erzielt worden. Dabei haben die Spanier dann aber in ihrem Frust übersehen, dass beispielsweise auch der Treffer der Spanier durch Eliseo vorausgegangen eine Abseitsposition gewesen ist. Wie auch immer, für den BVB öffnete das den Weg für 2 unfassbar spannende Halbfinals gegen Real Madrid. Dann anschließend das deutsch-deutsche Finale im Wembley-Stadion 2013 gegen den FC Bayern. Ergebnis habe ich jetzt vergessen an dieser Stelle. Aber auf der anderen Seite, Malaga wird sich natürlich ungern an dieses Spiel erinnern. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass der Subotić-Treffer bzw. der Santana-Treffer, Subotić war vorher involviert in einen anderen Treffer, dass der aus einer Abseitsposition herausgefallen ist, sondern dieses Spiel hat dem Verein echt Pech gebracht. Danach ging es bergab, 2018 der Abstieg von Malaga in die zweite Liga und im vergangenen Sommer 2023, da ging es dann noch eine Stufe weiter runter und zwar in die Primera Federación, das ist die dritte Liga in Spanien. Also so schnell kann das im Fußball gehen. Deshalb das vielleicht die Quintessenz aus der Geschichte. Lasst uns dieses Viertelfinale, lasst uns dieses Rückspiel gegen Atletico Madrid am Dienstag genießen. Das ja, und war für, unser Flashback.
Ja, und für Atletico vor allem auch deshalb wichtig, nicht, dass ihnen ein ähnliches Schicksal dann droht. Dass ja die Viertelfinalsieger des BVB mit einem Fluch versehen sind. Ja. Und wobei mit Diego Simeone, glaube ich, der durchbricht jeden Fluch. Ich glaube, das kann nicht passieren.
Das glaube ich auch. Ja, das hatten wir ja letzte Woche schon mit den Auswärtstrikots und den Hotels.
Ja, stimmt.
Wollen wir mal gucken, wenn sie nochmal in Dortmund spielen, dass sie nicht in dem Hotel übernachten, in dem sie jetzt übernachten, weil das würde nämlich bedeuten, dass sie das Spiel verloren hätten. Immer dann, wenn man in einer Stadt, wo man zu Gast ist, ein Spiel verloren hat, wechselt Diego Simeone die Hotels. Also, in diesem Sinne, guckt euch schon mal, liebe Atletico-Funktionäre, nach einer neuen Bleibe für die Zukunft in Dortmund um.
Sehr schön. Olli, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel morgen. Bist du in Dortmund?
Sí, claro.
Ja, und ich muss auch sagen, ich gebe immer seltene Tipps ab, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kann man eigentlich nur daneben liegen. Heute tue ich es trotzdem. Ich glaube, dass Dortmund morgen relativ eindeutig weiterkommt. Ich glaube, dass sie morgen keine Probleme haben werden gegen Atletico.
Dein Wort in des Fußballgottes Ohr. Ich glaube auch, dass der BVB weiterkommen wird, aber ich glaube, gegen Atletico Madrid ist es schwer, dass es so einen richtig glatten Gang geben wird. Irgendwelche Psychotricks wird er sich einfallen lassen. Ich denke, Borussia Dortmund wird ins Halbfinale einziehen. Ich denke aber auch, dass wir einigen Gesprächsstoff nach dem Spiel haben werden.
Da bin ich mir sicher. Und damit würde ich sagen, Olli, wir sehen uns morgen. Ich freue mich.
Wir sehen uns morgen.
Euch da draußen viel Spaß. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder im Stadion, so wie Olli auf der Toilette, ne?
Oder, sei es auf der Toilette, sei es sonst wo. Immer gerne.
Jawohl, dann macht euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Ciao.